Kante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 113.
Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
Wie ticken eigentlich Frauen? Tja, jeder, der verheiratet ist, hat da sicherlich so seine ganz eigene Meinung. Aber wie ticken sie im Radsport? Die Psychologie hinter dem Sport. Ein ganz spannendes Thema, das wir mit der Mentaltrainerin und Expertin der Sportpsychologie Grit Moschke einmal vertiefen wollen. Grit, du bist Mentaltrainerin und Expertin der Sportpsychologie. Was kann ich mir genau darunter vorstellen? Wie sieht denn deine Arbeit aus?
Genau, also ich bin Expertin der Sportpsychologie, also Sportpsychologin und bin tätig als freie Mitarbeiterin für die Sporthochschule in Köln und für den Olympiastützpunkt. Und meine Aufgabe ist es, Sportler, also ich betreue hauptsächlich Radsportler, Radsportlerinnen zu etwa 80% und dann eben auch Sportler aus anderen Sportarten. Ich bin dafür zuständig, sozusagen die Leistung mental zu verbessern. Aber auch, wir sind ja auch in einer modernen Sportpsychologie, wir kümmern uns auch oder ich kümmere mich auch um die mentale Gesundheit. Also ich habe immer so ein bisschen den Weitblick, wie geht's derjenigen oder demjenigen? Kann man da sozusagen von einer guten mentalen Gesundheit sprechen oder kann man da ein bisschen unterstützen oder auch mit Weitblick ein bisschen vorsorgen, ne, dass jemand da nicht irgendwie in Depressionen verfällt zum Beispiel oder und so weiter. Also es geht darum, in meiner Arbeit die Sportler mit ihrer Fragestellung zu betreuen, kurzfristig oder längerfristig. Und da gibt es eben dann ganz viele verschiedene Fragestellungen, ne? Also kann ich jetzt die Qualifikation schaffen für den nächsten Wettkampf? Wie kann ich meine mentale Leistung verbessern? Und genau. Und das ist ungefähr so im ganz kurz gesagt, meine Aufgabe.
Ja, da sind wir ja schon mittendrin im Thema Radsport. Wollen wir heute auch so ein wenig über den professionellen Frauenradsport reden. Jetzt ist ja die Women's World Tour so groß wie nie. Der Kalender ist gewachsen. Die Rennen werden alle bei Eurosport und oder GCN Plus live gezeigt. Der Damenradsport wächst von Jahr zu Jahr und damit nimmt dann eben auch die Aufmerksamkeit zu. Und trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, dass da was fehlt. Wie kommt das?
Die Rennen haben grundsätzlich schon viele, viele Jahre gefehlt in diesem Umfang, weil viele Frauen im Radsport haben sich das sehr gewünscht, ne, dass sie häufiger zu Wettkämpfen können, dass sie auch mal zum Beispiel eine Tour de France fahren können. Und es hat sozusagen immer an Sponsoren gefehlt oder auch in der Historie der Frauen hat es einfach ja in der Entwicklung im Radsport am Support gefehlt oder auch ja an intensiven Diskussionen, wie man das jetzt voranbringen kann. Und das hat wirklich einfach seine Zeit gebraucht und jetzt sind wir einfach auf dem Weg schon der Besserung und der Optimierung. Ja, und es gibt einfach noch zu wenige Radrennen im Vergleich zu den Männern. Und da steht jetzt einfach noch viel Arbeit an.
Ja, jetzt haben wir ja eine größere Women's World Tour mit 14 Teams in dieser Saison, erstmals in dieser ersten Liga. Aber irgendwie sind die Teams nicht mitgewachsen. Also die Kadergröße ist ja nicht vergleichbar mit den der Herren. Und diese 16 möglichen Plätze, die die Damen pro Mannschaft haben, werden zum Teil sogar noch nicht mal ausgeschöpft. Stößt man da beim Wachstum nicht auch langsam an die Grenzen? Wir hatten ein Interview bei GCN gehabt mit Linda Jackson von Education, na, wie heißen die bei den Frauen? Die heißen ja nicht Education Easy Post, sondern TIPCO. Und die hat gesagt, wir sind mittlerweile ausgereizt. Wir müssen uns erstmal konsolidieren. Ist das so?
Also im deutschen Radsport können wir auf jeden Fall mehr Frauen gebrauchen. Und das hat natürlich mit der Entwicklung auch in den Vereinen zu tun. Also grundsätzlich haben natürlich in den letzten Jahren immer mehr Männer oder Jungs trainieren können. Und es gibt ganz viele verschiedene Ursachen. Einmal natürlich, das erste ist immer die Finanzierung. Wie viel Gelder stehen überhaupt zur Verfügung? Und dann wurden eben das Training der Jungen favorisiert. Und die Mädchen sind dann quasi mitgefahren oder hinterhergefahren. Ja. Und das macht schon einmal einen ganz großen Unterschied. Also von der Anzahl. Und es wurde einfach nicht ausreichend der Frauenradsport gefördert. Und die sind einfach noch in der Minderheit. Also hier, ich spreche von NRW. Ich bin ja für den Radsport in NRW zuständig, was die Sportpsychologie anbetrifft. Und da haben wir eben oft das Problem, dass die Mädchen teilweise ja ganz alleine trainieren, weil sie in ihrer Umgebung niemanden haben zum Trainieren. Also das ist dezentral. Und dann hat der Radsport natürlich auch im Trainingsbereich sehr hohe Umfänge. Das heißt, im Nachwuchs- oder im Profibereich kommt man ja zwischen 250 oder 500 Kilometer die Woche Trainingsumfang. Und das muss auch erstmal geschafft werden. Also da gibt es viele Gründe, warum es nicht ausreichend Mädchen oder Frauen im Radsport in Deutschland gibt, vielleicht wie in England oder in Amerika. Also das ist auch grundsätzlich eine politische Sache von Finanzierung, von Entscheidungen, von Zentralisierung. Und da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf.
Nun gibt es ja demnächst auch wieder eine Tour de France der Frauen. Nach 30 Jahren soll es mal wieder eine richtige Tour de France geben.
Sehr
Welchen
gut.
psychologischen Effekt hat denn das?
Also psychologisch ist das für viele Radsportlerinnen, die ich kenne, natürlich Nonplusultra. Ja, also endlich haben sie es geschafft und viele Frauen haben davon geträumt, ne, wenn sie sich von den Kollegen sozusagen immer die Tour angucken, dann schwärmen sie natürlich davon, sagen, ja, würden das auch gerne mal machen. Und das ist ein sehr hoher psychologischer Effekt. Also einmal, ne, die Leistung der Frauen wird auch anerkannt. Es entsteht ein verstärktes Vertrauen. Das heißt, die können mit sich selber auch sozusagen mal in die Stimmigkeit kommen, sagen, jetzt weiß ich, wofür ich trainiert habe. Jetzt weiß ich, dass ich vorankomme. Jetzt weiß ich, dass ich auch eine Möglichkeit bekomme. Und das schafft Vertrauen und verstärkt auch natürlich die Motivation, weiterzumachen. Ne? Weil wir brauchen ja die Frauen, die am Ball bleiben. Und da gibt es ja auch ganz tolle Beispiele in Deutschland und auch aus NRW heraus. Die sich da quasi 10, 12, 15 Jahre durchgekämpft haben. Und die bekommen jetzt die Bestätigung und sind dann natürlich total happy, ne? Freude und Spaß und auch Abenteuer, ne? Das einfach mal auszuprobieren und auch Mut zu haben, zu sagen, das mache ich jetzt, ne? Und das zieht natürlich auch dann die Jüngeren nach. Und somit würden wir dann natürlich auch diesen Ausgleich irgendwann hinkriegen, dass wir auch sagen, wir müssen jetzt nur noch konsolidieren, so wie du es eben gesagt hast, ne?
Ja, jetzt haben wir ja viele schöne Produkte an der Hand. Die Women's World Tour, wir haben die neuen Klassiker, die jetzt langsam Fahrt aufnehmen, wir haben die Tour de France der Frauen. Aber die Außendarstellung ist meiner Meinung nach immer noch ein bisschen mäßig. Wie nimmst du die eigentlich wahr?
Ja, also die Außendarstellung zum Beispiel, ne, was die gesamten TV-Aufzeichnungen anbetrifft, der Frauenradsport wird dann gerne sozusagen reduziert, ne? Also dass eben die entsprechenden TV-Sender dann eben die bestimmten Touren oder Wettkämpfe oder Rennen eben nicht ausstrahlen, weil vielleicht zu wenige Zuschauer sind. Also da fehlt es noch auf jeden Fall an noch mehr TV-Ausstrahlung, Produktion und so weiter. Und ja, ansonsten könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr dran arbeiten, auch die Hintergründe von dem Frauenradsport ein bisschen mehr transparenter zu machen. Also warum eben, ne, das ist ja ähnlich wie im Fußball, ne, dass die Fußballerinnen haben dafür gekämpft und die Radsportlerinnen kämpfen auch und in anderen Sportarten auch, dass man darüber auch berichtet, ja, dass man diese Historie darstellt, um einfach dann erhöhtes Verständnis zu bekommen und ein stärkeres Bewusstsein, was eigentlich dahinter steckt. Ja,
bleiben wir mal ganz kurz bei der Thematik Außendarstellung. Einige Damen im Peloton, die spielen auch gerne mit ihrer Weiblichkeit. Welche Rolle spielt zum Beispiel Kosmetik im Radsport und wie nah liegen jetzt zum Beispiel Sexismusvorwürfe und das Frausein an sich beieinander?
Ja, also das sind jetzt ja schon mehrere Fragen, ne? Also ich komme erstmal zu dem Thema der Kosmetik. Also ich habe beobachtet, ich habe ja oft in den Vorbereitungen auf Rennen Frauen, die dann an ihren Vorstart-Ritualen arbeiten, also dass man eben, was alles dazugehört, zum Beispiel eben, dass man sich die Fingernägel anmalt in einer ruhigen Minute, ne, dass das sozusagen stabilisierend wirkt. Also das heißt, da werden schon Pflegerituale mit eingebunden. Das ist aber, glaube ich, im Sport ja generell ein Thema, ne? Der Radsportler rasiert sich ja auch irgendwie die Beinhaare ab, ne, damit es bei Verletzungen und so weiter nicht zu Entzündungen kommt. Und ähnlich ist das eben auch bei Frauen, dass eben der Körper gepflegt wird, dass man quasi sattelfest ist, ja, und im Bereich ja, Haare, Gesicht, Schminke und so weiter geht es halt auch einfach darum, dass die eigene Persönlichkeit sozusagen ja auch nach außen getragen werden darf. Das heißt, im Alltag, ne, wenn sich, sage ich mal, der Mensch, wenn wir jetzt nicht von der Rolle als Sportlerin ausgehen, sondern einfach als Rolle als Frau, sich ja auch einfach gerne schminkt, ja. Abgesehen davon, dass sich nicht jede Radsportlerin schminkt, aber wenn man sich gerne im Alltag schminkt, warum soll man sich dann nicht auch im Wettkampf schminken? So, wir haben ja auch im Männerbereich bei Fußballern diese Deo-Werbung oder ne, wie sich jemand eincremt und so weiter. Also das ist im Bereich der Kosmetik eine Sache, also die man von der eigentlichen Leistung auch trennen kann. Ja, also Kosmetik ist wichtig, einmal um sich sicher zu fühlen, um nicht aus seinem normalen Alltagsritual herauszugehen, um ja, Vertrauen zu sich selbst gewinnen, um sich einfach gut zu fühlen. Also das ist ja für die Psyche einfach stabilisierend. So, und dann hattest du mich gefragt, Sexismusvorwürfe. Genau. Es gibt ja Frauen, die sind introvertierter, manche sind extrovertierter. Und Sexismus ist ja eine Sache von, sage ich mal, Diskriminierung zwischen den Geschlechtern. Also ich fasse es jetzt mal so grob zusammen, ne? Und der Sexismus ist ja einfach sozusagen im Alltag wiederzufinden oder umzusetzen, wenn es darum geht, jemanden irgendwie die Leistung abzusprechen oder ja, diskriminierend oder abwertend auf jemanden einzuwirken. Und im Sport allgemein oder im Radsport ist es so, wir haben ja ganz viele Männerteams, die schon sehr lange etabliert sind. Und es ist immer einfach, auf eine kleinere Gruppe, sag ich mal, von Sportlerinnen zurückzugreifen und dann irgendwie etwas Sexistisches anzumerken, ja, um irgendwie vielleicht die eigene Leistung, die vielleicht auch teilweise gar nicht erbracht wurde, wieder aufzuwerten. Und ich finde das oft schade, dass man dann im Kontext Sport solche Sexismusdebatten führt, weil es führt zu gar nichts. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man wirklich mehr die Leistungen der Frauen in den Vordergrund stellt und dass man sozusagen ja einfach mehr auf die Leistung schaut und diese Abwertungsmechanismen oder sexistischen Debatten einfach hinter einem lässt und da vielleicht auch mal einen Riegel vorschiebt und sagt, also wenn wir kommunizieren im Sport, dann einfach saubere Kommunikation, klare Kommunikation und positive Kommunikation.
Ja, aber da scheint ja der Grat ziemlich schmal zu sein. Ich blicke mal auf das Jahr 2018 zurück. Enric Mas gewinnt die 20. Etappe der La Vuelta. Und da habe ich mit Jean-Claude Leclerc bei der Siegerehrung von diesem sehr gut aussehenden, sympathischen Mann geschwärmt, der auch als Dressman durchgehen kann mit einem bezaubernden Lächeln. Einen Tag später das Damenrennen in Madrid. Und ich sprach von der gut aussehenden Letizia Paternoster und erntete einen Shitstorm. Warum ist das jetzt nicht das Gleiche?
Ja, also das ist, ne, schon, wie ich's eben gesagt habe, also die Frauen haben ja in der gesamten Historie der Entwicklung, also nicht nur im Sport, immer für ihre Rechte kämpfen müssen. Und die wollen natürlich im Radsport auch gesehen werden. Das ist für sie ein total wichtiges Anliegen. Und in dem Fall, wenn dann ein Kompliment bezüglich des Körpers kommt, ist das natürlich vielleicht auch für die Sportlerin situativ negativ, weil man ihr dann sozusagen in dem Moment die Leistung abspricht. Und das ist auch, da ist auch jede Frau anders empfindlich oder jede Radsportlerin. Und die Sportlerinnen wollen einfach, auch gerade wenn sie oben auf dem Podest stehen, Marc, die wollen gesehen werden. Ne? Also die wollen gesehen werden für ihre Leistung. Und die wollen sich gut fühlen und die sind einfach hochsensibel in diesem ganzen Kampf im Radsport. ihre Leistung zu erbringen. Und das macht auch teilweise müde, ja, wenn man immer sich als Frau in diesen Auseinandersetzungen befindet. Ne, ob die Frau jetzt Radsport kann oder Fußball kann oder das ist sehr anstrengend und reduziert natürlich auch diese mentale Kapazität und diese mentale Bereitschaft, ja, die Höchstleistung dann zu erbringen. Und deshalb sind viele Frauen davon total angenervt.
Ja, bleiben wir mal bei einer anderen Art der Außendarstellung. Ich muss bei meinen Rennvorbereitungen für den Kommentar immer mal wieder feststellen, dass bei vielen Teams die eigenen Webseiten nicht auf dem allerneuesten Stand sind und auch mit ziemlich wenigen Informationen. Sind dadurch nicht auch viele Probleme, die es noch im Frauenradsport gibt, auch hausgemacht?
Ja, also das Marketing, ne, das weißt du ja auch, das Marketing, egal für wen, braucht ja sehr viel zeitliche Kapazität und auch eine spezielle Kompetenz. Also meine Theorie ist, durch den hohen Umfang im Radsport steht sehr wenig Zeit für weiteres Marketing zur Verfügung. Also der Jugendbereich zum Beispiel, der hat teilweise mit Schule, liegt bei 50 bis 60 Stunden die Woche. Wenn man dann von einem Jugendlichen oder auch schon, sagen wir, von einem professionellen Radsportler, der vielleicht noch studiert, abverlangt, dass er jetzt eine perfekte Webseite hat, plus vielleicht wenige Finanzen auch, ne, im Frauenradsport, dann ist das oft für die Radsportlerin sehr schwer oder auch für die Profis, die Webseite wirklich in Schuss zu halten. Also die sind dann auch durch die vielen Reisen, durch die vielen Touren, durch die Trainingsumfänge, die schaffen das wirklich nicht ganz so gut, diesen Fokus dann dahin zu lenken. Und Social Media ist ja quasi wie eine Kralle, ja, dass man irgendwie überall sein könnte oder möchte. Und es entsteht Stress. Und dieser Stress, ich beschreibe das auch übrigens in meinem neuen Buch, Mentale Stärke mit Smartphone und Social Media. Es erscheint im April, wie sozusagen Social Media auch die mentale Kapazität von den Radsportlern oder von Sportlern reduziert. Und dadurch kommen viele nicht dazu, dass sie, ne, die stürzen sich dann zum Beispiel auf Instagram, weil das kostet nicht, das kann man selber einrichten, das kann man schnell benutzen. Und selbst Instagram hat ja teilweise 1 bis 2 Stunden Bedienzeit am Tag. Das ist sehr, sehr viel für einen Spitzensportler. Wenn er sich jetzt noch um eine Webseite kümmert, dann braucht er A, Finanzen und Zeit. Und auch vielleicht jemand, der ihn berät, weil die Außendarstellung auf einer Website ist, dafür braucht man auch nochmal Fokus ja, eine gute Art und Weise und Form, wie man sich selber präsentieren möchte. Das will ja durchdacht sein, ne?
Welche,
Und ich,
ja.
ja,
Nee, ich wollte sagen, du hast über die Finanzen gesprochen. Welche Rolle spielt denn da das Geld? Es gibt derweil ja immer noch große Unterschiede zwischen den Prämien und Gehältern, auch wenn der Giro Donne ja jetzt für die 10 Tage in diesem Sommer an Prämien 250.000 € ausschütten wird. Das ist ja schon mal nicht wenig, aber in anderen Rennen gibt es halt schon immer noch einen krassen Unterschied.
Ja, auf jeden Fall. Also ne, aktuell verdienen die Frauen im Radsport oder bekommen meistens nur 10% von den Prämien der Männer. Das ist sehr wenig. Man arbeitet aber daran. Also zum Beispiel ne, Team Trek-Segafredo für Frauen in den Staaten, die haben schon diese Angleichung der Gehälter geschafft und das soll jetzt auch natürlich auf andere Teams übertragen werden. Aber teilweise gibt es Frauen auch in den unteren Ligen, die verdienen gar nichts, ja. Das läuft komplett über Eigenfinanzierung, was wiederum ein Stressfaktor für die Frauen ist. Mit der Logistik, mit den Rädern, ne? Man braucht ja verschiedene Räder für die Bahn, fürs Training, fürs Rennen und noch Ersatzräder ist man locker bei Carbonrädern zwischen 10.000 und 20.000 €. Das muss ja auch erstmal finanziert werden. Und da gibt es einfach für viele Frauen kein Geld. Ich kenne auch welche, die machen Nachtschichten, ja, damit sie das Geld irgendwie für die Rennen aufbringen und sind dann müde und schlapp und dann ja soll Frau auch noch Höchstleistung abrufen, ne? Wenn man diese Hintergründe kennt, dann wird man sensibel und deshalb haben die Frauen eigentlich, nicht eigentlich, sondern die Frauen haben genauso viel Geld verdient wie die Männer im Radsport. Und man braucht wirklich im Bewusstsein vollsten Respekt dafür, was die alles leisten. Sie müssen sich wirklich doppelt anstrengen, verdienen viel, viel, viel weniger bis gar nichts. Ja, es ist also eigentlich, also es ist ein trauriger Zustand. Und ich hoffe, dass das so langsam jetzt ausgeglichen wird. Es gibt Bemühungen auch in Deutschland, dass man da ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern dass man da schnell aufholt.
Was sagen uns denn die Längen der Distanzen? Zum Beispiel jetzt gerade Strade Bianche der Damen 136 Kilometer, Strade Bianche der Herren 209 Kilometer. Es kann ja nicht daran liegen, dass die Damen nicht in der Lage sind, Distanzen von mehr als 200 Kilometer zu bewältigen. Wir sehen es ja in der Leichtathletik. 10.000 Meter sind 10.000 Meter. Da laufen die Damen ja nicht 7.500.
Also gut, es gibt ja, also warum das jetzt so festgelegt wurde, weiß ich nicht. Es gibt natürlich Frauen, die auch über 200 Kilometer fahren, aber es gibt, da müssen wir jetzt mit Trainern sprechen, physiologische Parameter, ne, im Bereich vom Fettgehalt zum Beispiel oder Muskelmasse oder Hormonsituation, wo man einfach dann adäquat für die Frauen die Streckenlängen festlegt. Und da sollte man, glaube ich, jetzt auch nicht so vergleichen, ob das jetzt mehr oder weniger ist, sondern individuell betrachten, wie schaffen die Frauen diese Strecke und wie rufen sie ihre Leistung ab im Vergleich unter den Frauen, ja, nicht im Vergleich zu den Männern. Also das ist, das würde, also das kann ich auch so nicht beurteilen. Da müssten wir einen Trainer fragen, wie das mit der Regeneration und mit den allgemeinen Trainingsumfängen zu tun hat. Vielleicht ist es auch eine organisatorische Entscheidung vor Ort, dass man einfach sagt, man macht das Rennen nicht so lang, weil es nicht ausreichend Finanzen dafür gibt oder die nicht bereitgestellt werden wollen. Also da will ich mich jetzt nicht ganz aus dem Fenster hängen.
Kommen wir mal zum Zuschauerinteresse und bleiben mal bei der Strade Bianche. Das Finale der Damen, die Via Santa Catarina hinauf, sehr spannend, aber wenige Zuschauer. Wenig später die Herren, die Straßen pickepacke voll mit Zuschauern. So zu beobachten, aber auch bei vielen anderen Rennen, wo Damen und Herren am gleichen Tag die gleiche Strecke nutzen. Was macht das mit einer Radsportlerin im Kopf, die den Unterschied so krass vor Augen gezeigt bekommt? Oder bleibt man da ganz professionell, ganz nach dem Motto, Hauptsache, ich kann meinen Sport auf dem allerhöchsten Niveau betreiben, egal wer mir da zuguckt.
Ja, es ist wieder ein ähnliches Thema. Also die Frauen beschäftigt das schon, wenn weniger Zuschauer da sind, weil sie trainieren ja auch in ihrer Freizeit oder in ihrer Trainingszeit sehr, sehr viel alleine. Und wenn dann auch wenige Zuschauer da sind, macht sie das auch traurig. Und das nimmt auch die Motivation raus. Oder reduziert auch die Motivation, ja, definitiv. Also das ist auch im Frauenradsport ein Thema und die wünschen sich, dass sie genauso angefeuert werden wie die Männer. Ist logisch, ja. Also sie haben das genauso verdient und vielleicht noch viel stärker verdient, dass man sie anfeuert und dass man an sie glaubt. Aber im Grunde genommen spüren die das, ja, die spüren das ganz massiv, dass eben dann weniger Zuschauer da sind und die wissen auch, warum das so ist. Und ja, die wünschen sich, dass da mehr Menschen stehen und dass sie Sponsoren finden, die sie unterstützen mit mehr Geld, damit sie sozusagen auch den Kopf frei haben.
Fehlt nicht auch ein wenig so eine Fahrerpersönlichkeit bei den Damen? Also so Typen wie Peter Sager, Mathieu van der Poel, Mark Cavendish, die auch abseits der Erfolge auf der Straße etwas ausstrahlen. Wie können die Radsportfrauen das schaffen? Es ist ja nicht so, dass die Frauen es gar nicht schaffen können. Wir haben die Williams-Schwestern im Tennis. Wir hatten eine Steffi Graf gehabt, dass das ja auch große Persönlichkeiten sind, die weit
Ja.
über den Sport hinaus etwas ausgestrahlt haben. Fehlt da nicht auch
Ja.
eine eigene Marke?
Also wir haben ja jetzt gerade mit Tokio, ne, hatten wir ja im Vierer einen Wahnsinnserfolg. Also das konnten ja auch die Männer nicht toppen, auf der Bahn mit den verschiedenen Rekorden, die Tag für Tag gebrochen worden sind und dann noch mehrere Platzierungen erreicht haben. Also mit dem Vierer, ne, mit unter anderem Mieke Kröger und Lisa Brennauer. Und da gibt es schon, also, ne, oder schauen wir auf Christina Vogel, ja, mega erfolgreich und jetzt auch politisch engagiert. Ich glaube, wir haben doch mittlerweile super Frauen im Radsport, die die natürlich auch ja motivieren und auch uns sozusagen den Glauben geben, dass Frauen das schaffen können. Und ich kenne viele Hintergründe auch, ne, zu diesen erfolgreichen Radsportlerinnen. Und wenn jede eigen ihre Geschichte aufschreiben würde und jeder männliche Radsportler würde das lesen, würde er wahrscheinlich keine Radsportlerin irgendwie mehr negativ beurteilen oder abwerten oder mit Sexismusvorwürfen überschütten, ja, zum Beispiel. Also da stecken richtig viele Erfahrungen dahinter, viel Kampf um die Bedingungen, ja, gar nicht um die Leistung, sondern eher um die Bedingungen. Und von daher sind aus meiner Sicht schon mal viele, viele Radsportlerinnen Vorbild auch für andere. Vielleicht auch, wenn sie jetzt nicht die Top-Leistungen haben, aber wir haben tolle Radsportlerinnen in Deutschland.
Kommen wir mal zu den Mannschaften. Ich habe beobachtet so in den letzten Jahren, dass immer mehr reine Frauenteams verschwinden und werden von den Herrenmannschaften aufgefangen. Jetzt zum Beispiel das neue Team Emirates ADQ oder letztes Jahr, da fuhren die ja noch unter dem Titel Allee BTC Ljubljana oder eben TIPCO Silicon Valley Bank, jetzt EF Education TIPCO. Verlieren die Frauen damit nicht ihr Alleinstellungsmerkmal und ihre Teamidentität?
Ja, also das ist auf jeden Fall schade, wenn man dann sozusagen ein Frauenteam wieder reduziert und irgendwo anders integriert. Klar, die verlieren da ein Stück der Identität und müssen sich ja dann auch wieder bei einem neuen Team umschauen. Also ich erlebe das sehr häufig, dass sehr, sehr starke Teamwechsel auch manchmal innerhalb eines Jahres vollzogen werden, weil sich plötzlich ein Frauenteam wieder auflöst. Das schafft wiederum Stress für die Frauen und die müssen sich dann auch wieder neu orientieren, auch eben ne, im Bereich der Teamarbeit. Also wenn Frauen sich quasi in der Gruppe neu finden, ne, um zum Beispiel eine Teamleistung abzurufen, dann ist es sehr anstrengend, wenn die jedes Jahr das Team wechseln, weil vielleicht dort die Finanzen nicht reichen oder da die Logistik nicht klappt oder da keine weiteren Sponsoren gefunden werden. Und das ist auf jeden Fall schade. Ja, da, Konstanz wäre besser in diesem Bereich, ne, dass man wirklich längerfristig auch mal etwas entwickeln kann.
Und noch ein Wort abschließend zu den Trainerinnen. Das schwedische Olympische Komitee hat ein Programm gestartet, um für Los Angeles 2028 für die Sommerspiele eine gleiche Anzahl von weiblichen Coaches im Olympiateam zu haben. Das betrifft jetzt alle Sportarten. 20 Trainerinnen sind da drin in diesem Programm und sie wollen dann eben auch weitere Frauen zukünftig ausbilden, um Trainerpositionen zu übernehmen. Fasst man die letzten 5 Olympischen Spiele zusammen, gab es in den schwedischen Olympiasportarten nur 10% weibliche Trainerin. Das ist Schweden. Wie sieht das denn in Deutschland aus?
Also in Deutschland haben wir jetzt, also laut von dem DOSB allgemeinem Sport, haben wir ungefähr 47% weibliche Lizenzvergaben, also in verschiedenen Sportarten. Und ich kann zum Beispiel hier von NRW sagen, im Radsport sind das ungefähr, ich glaube, 10%, also es gibt weibliche Trainerinnen und je höher man geht, also im Spitzensport, dann liegt das teilweise eben ja bei einer noch geringeren Prozentzahl. Und wir haben aktuell zum Beispiel überhaupt gar keine Führungsfrau im Bereich Radsport in NRW. Also das fehlt. Und im Radsport, weil das ja sozusagen ja von der Historie aus schon immer eine Männerdomäne gewesen ist, haben wir da vielleicht nicht so die optimalen Voraussetzungen, dass wir das dann bis dahin schaffen. Aber es gibt beim DOSB ein Programm, wo man sich eben mehr auf die Führungskräfte im Spitzensport, also weibliche Führungskräfte, konzentriert und möchte auch dieses Segment ausbauen. Ne? Da haben wir jetzt von 2022 bis, was sagtest du, 2028, ne? Da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, also bis dahin kann einiges passieren. Und es ist ja wie in den Unternehmen, ne? Wir müssen da einfach ein bisschen nachholen oder aufbauen. Und auch mutige Frauen müssen sich melden, die diese Rolle auch übernehmen möchten. Und dann könnte man das mit den Angeboten für Frauen, die jetzt aktuell geschaffen werden, könnte man das eventuell schaffen. Und im Radsport, ja, müsste sich quasi eine Art Taskforce bilden, damit wir sozusagen dieses Niveau erreichen. Und ich appelliere auch nochmal an die männlichen Trainer, dass sie auch den weiblichen Trainerinnen eine Option, eine Chance geben, ja, weil oft ist es ja so, die Trainerposten werden vergeben. Und das ist natürlich auch manchmal ein bisschen wie ein Wettkampf, wer bekommt was. Und dass man da sozusagen auch eine Quote festlegt, wo man sagt, okay, so und so viele Frauen dürfen auch sozusagen Radsporttrainerinnen sein und dürfen auch in ihrer Rolle sein. Und man muss denen auch eine Chance geben, ja. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen weniger Erfahrung haben in bestimmten Bereichen. Also wenn wir jetzt junge Frauen-Radsporttrainerinnen vergleichen mit älteren Trainern, sage ich mal ab 60 plus, ja, man kann das nicht alles aufholen an Erfahrung sofort, dass man da wirklich auch die Frauen, die jung in den Radsport kommen, auch respektiert und denen auch Wissen weitergibt, ja. Das ist eine Chance zu interagieren und nicht die Frauen als Feinde sehen. Und die Frauen sollen auch nicht die Männer als Feinde sehen. Ne? Dann sind wir wieder in diesem Sexismus-Ding, dass man sich gegenseitig diskriminiert, wenn wir damit aufhören und sozusagen den Sport nach vorne anstellen und sagen, wir bilden auch weibliche Trainerinnen aus oder weibliche Trainerinnen engagieren sich im Radsport, dann kommen wir schnell viel weiter. Also wir müssen kombinieren, akzeptieren, respektieren und dann schaffen wir es vielleicht bis 2028. Das ist mutig, aber ich denke positiv.
Mit Grit Moschke, Mentaltrainerin und Expertin der Sportpsychologie, haben wir uns über den Frauenradsport unterhalten. Schönen Dank.
Ja, ich danke dir auch für die Einladung und ja, ich wünsche auch den Frauen bei der Tour de France auf jeden Fall alles, alles Gute und natürlich auch den Radsportlern bei der Tour de France, dass wir Deutschen da richtig abräumen.
Das war die 113. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle weiteren Episoden zum Nachhören jederzeit auf unserer Internetseite www.windkante.org. Das war's für dieses Mal. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und Glück auf.
Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.